Hier ist der Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Thema in Folge 4 ist La Belle Cordière, die schöne Seilerin. Das war der Beiname, den man Louise Labbé gegeben hat. Die erste Frau, die in Frankreich Sonette geschrieben und publiziert hat. Erschienen sind sie 1555 in Lyon. Und vermutlich wäre sie und ihre Literatur zumindest in Deutschland nur Fachleuten in romanistischen Seminaren bekannt, wenn nicht ein weltberühmter Damendichter die Gedichte der Dame 1913 ins Deutsche übertragen hätte. In dessen Übersetzung sie 1917 erschienen und seitdem bei allen unglücklich Verliebten und glücklichen Lesern von Poesie als Band Nummer 222 der legendären Inselbücherei Furore machten. Und sie fielen auch mir 1973 in die Hände und haben da so nachhaltige Spuren hinterlassen, dass ich noch heute das erste Sonett auswendig kann, während ich die Namen der Damen längst vergessen habe. Das erste Sonett ist im Original übrigens in Italienisch, wir werden gleich drüber reden, weshalb. In der Rilke-Übersetzung klingt es so. Hat keiner je, Odysseus oder wer sonst kundig war, von diesem anmutvollen und hohen Gott so drängende Beschwer, wie ich sie dulden muss, vermuten wollen? Denn du hast, Liebe, mit dem Blick mir fast die Brust durchbohrt, und mein von Glut und Speise dürstendes Herz ist jetzt auf keiner Weise zu retten, wenn du selbst kein Mittel hast. O wunderliches Schicksal über mir, als wär ich von dem Skorpion gestochen und hoffte Heilung durch dasselbe Tier. Ich wünsche, frei zu sein von meinen Nöten und doch mich ihrem Grund zu unterjochen, so bleibt kein Ausweg mehr. Es wird mich töten. Über Louise Labbé und ihre Literatur reden heute Kerstin Bachtler, Kulturredakteurin im SWR und Lyrikperformerin, unter anderem mit dem Text Taxi, und Ulrich Winter, der als Professor für Romanistik an der Universität Marburg lehrt. Doch bevor wir in Wissenschaft und Geschichte eintauchen, liest uns Kerstin Bachtler noch das zweite der 24 Sonette der Louise Labbé und Ulrich Winter, das Original im Mittelfranzösisch des 16. Jahrhunderts in Lyon. Kerstin, bitte.
O braune Augen, abgewandter Blick, o heiße Seufzer, o vergossene Tränen, o schwarze Nacht, dir gilt umsonst mein Sehnen, o lichter Tag, du kehrst umsonst zurück. O düstere Klagen, heftiges Verlangen, o eingebüßte Zeit, verlorene Not, o tausend Netze, tausendfacher Tod, o böses Unheil, darin ich gefangen. O Lachen, Stirne, Haare, Arme, Hände, Viola, Bogen, Stimme, Lautenklang, so viele Fackeln, die ein Weib versengen. Dich klag ich an, du trägst all diese Brände überall hin, wo sie mein Herz bedrängen. Auf dich kein Funke davon übersprang.
Das ist jetzt nicht Rilke gewesen, wie man unschwer hört. Über Rilke und andere Übersetzungen reden wir sicher auch noch später. Aber zunächst mal der Sound Mitte des 16. Jahrhunderts in Lyon.
Aux beaux yeux bruns, aux regards détournés, aux chants soupirs, aux larmes épandues, aux noires nuits, vainement attendues, aux jours luisants, vainement retournés, aux tristes plaintes, aux désirs obstinés, aux temps perdus, aux peines despendues, aux mille morts et mille rêves tendues, au pire maus contre moi destinés. Au ris, au front, cheveux, bras, mains séduesses, au lutte plaintif, viol, rachette et voice, tant de femmes beaux poidres une femelle, de toi me plaine, que tant de feu pourtant, entendre dessus mon cœur t'attend, n'en sur toi volé quelque étincelle.
Danke, Ulrich Winter. Das klingt so ein bisschen, als ob ein Mafiosi aus Neapel nach Paris ins Exil verbannt worden wäre und sich bemüht, Französisch zu reden. Also wie eine Kreuzung aus Italienisch und Französisch, liege ich da falsch?
Ja, lateinische Wurzeln, provenzalische und okzitanische liegen darin, in diesem Französisch-Zustand, den wir hier haben. Es hätte vor allem auch eine Frau lesen müssen und kein Mann. Da hätte es etwas weicher geklungen, glaube ich, auch nochmal.
Ja, aber es ist gewöhnungsbedürftig. Ne?
Es ist sehr gewöhnungsbedürftig, weil wir natürlich nur das geschliffene Französisch, das dann 100 Jahre später formiert worden ist, durch die Académie Française kennen.
Aber zur Louise Labé, wer war denn das? Was ist sicher überliefert? Ich glaube nicht so viel. Was ist Vermutung, was ist Legendenbildung, was ist verbürgt? Kerstin, Ulrich Winter.
Also es ist ein Rätsel, Louise Labé, und bis heute auch geblieben in dem, was wir vielleicht am liebsten von ihr wissen wollten, nämlich wie es dazu kam, dass sie überhaupt so gut schreiben konnte.
Aber es ist nicht wie bei Homer, sie hat gelebt.
Sie hat gelebt,
geboren
15, Geburtsdatum, 22, Sterbedatum, 25, genau, 1520 bis 24 irgendwann, genau ist sie geboren worden. Das wissen wir. Wir wissen auch, dass sie Tochter eines Seilers oder eines Seilmachers ist, der einigermaßen vermögend war, also ein Fabrikant von Seilen. Wir wissen, dass sie geheiratet hat, ebenfalls einen Herrn aus der Zunft.
Der auch vermögend
der
war.
Der auch vermögend war, aber weniger als ihr Vater.
Aha.
Wir wissen, dass der Name Labé aus Marketinggründen vom Vater angenommen wurde und Louise Labé hat ihn weitergetragen. Sie hieße eigentlich sonst Louise Charlie. Aber der Name Labé ist einfach, klingt besser und es klingt auch Abbé als Abt darin an. Das wissen wir. Ja, und wir wissen, dass sie diesen Gedichtzyklus veröffentlicht hat, wobei vor 14 Jahren eine aufsehenerregende Arbeit in dem angesehenen Verlag Droh in Genf erschienen ist, der das alles wieder in Frage stellt, der die These aufstellt, Louise Labé sei nur ein Wesen aus Papier gewesen, also ein Tagtraum dichtender Männer ihrer Zeit.
Das wäre nicht so ganz ungewöhnlich gewesen, denn es gibt überlieferte, in Gänsefüßchen, Gedichte, die Frauenperspektive einnehmen und durchspielen und auch behaupten und im Kontext auch behaupten, sie seien von einer Frau geschrieben worden, die aber in Wirklichkeit von Männern geschrieben worden sind, die da einfach ein literarisches Geschlechtsumwandlungsspiel gespielt haben, ein literarisches.
Genau, es gibt auch ein Vorbild, Jeanne Font ist so ein Beispiel, eine Erfindung der Männer gewesen. Also dieser Gender Trouble, ja, diese Simulieren von weiblicher Perspektive ist durchaus üblich gewesen, auch das Spiel mit den Perspektiven. Aber der Haupteinwand gegen diese These von Madame Ichon ist eigentlich der, dass es auch keinen schlagenden Beweis für ihre These gibt. Also es gibt kein Dokument, das es wirklich bezeugen würde. Es spricht auch dagegen, dass der Band, wie wir ihn kennen, die Oeuvre von Louise Labé mit dem Privilège du Roi ausgewiesen worden ist oder es erhalten hat, also die königliche Druckerlaubnis. Und diese königliche Druckerlaubnis wird nur nach Prüfung des Manuskripts und des Autors in der Regel vergeben. Also auch die königlichen Offiziere wären sonst getäuscht worden. Und das ist eher unwahrscheinlich. Aber ich bin auch nicht der Letzte, der darüber das Wort hat.
Aber es gibt ja auch Zeugenschaften von Kollegen und Kolleginnen, glaube ich auch, also die darüber berichten, wie sie in dieser Lyoner Dichterschule, es gab ja so etwas in der Lyoner Dichterschule, von ihr reden und sie auch verehrt haben. Also dieses ganz große Spiel drumherum, das gab es eigentlich, also zumindest meines Wissens, nicht bei den erfundenen Damengedichten. Und die Louise hat also offenbar wirklich gelebt. Sie ist 1566 gestorben, 1555 sind ihre Werke zusammen veröffentlicht worden. Wir reden gleich darüber, was alles darin vorkommt. Vielleicht zunächst mal zum historischen und kulturellen und auch literarischen Kontext. Lyon war zu dieser Zeit die zweitgrößte Stadt Frankreichs, ein Kreuzpunkt zwischen Italien, zwischen dem Süden und dem Norden auch. Also da wurden sehr früh italienische, kulturelle, philosophische Eindrücke, Wissen, Überlieferungen, Manuskripte auch gelesen, früher als im Norden Frankreichs. Und diskutiert offenbar.
Genau, Lyon, das zweite Auge Frankreichs, wie es auch genannt wurde, das nach Italien schielt, sozusagen, wo auch der italienische Einfluss viel dominanter war als in dem zentralistischen Paris, ist die Hauptstadt des Buches gewesen. Und in Lyon hat es damals an die 100 Druckereien gegeben. Also die Hauptstadt des Buches, der Drucker sozusagen auch. Die geografische Nähe zu Italien hat dazu geführt, dass viele, ich würde sie heute mal nennen, Intellektuelle, obwohl es diesen Begriff damals nicht gab, also Dichter, zum Teil auch Soldaten oder Leute, die königliche Ämter hatten, nach Italien gekommen sind, dass dort auch das Neueste der italienischen Übersetzungen publiziert und weiter wieder übersetzt worden ist, die ganze Liebesphilosophie Ficino und Leone Ebreo zum Beispiel und viele andere auch, über die wir vielleicht auch nochmal sprechen, und eine Reihe von Autoren, die dann später in der Plejade berühmt geworden sind, haben dort ihre literarischen Anfänge genommen, so ein Nährboden für Literatur gewesen.
Was meint Renaissance, was meint Neuplatonismus in diesem Lyon um 1530, 40, 50?
Das bedeutet, dass die Transmissionsriemen der griechisch-antiken Philosophie, vor allen Dingen was die Liebestheorie betrifft, in die Neuzeit, nämlich Ficino oder Leone Ebreo, dort übersetzt worden sind.
Wie war die Rolle der Frauen?
Lyon war wahrscheinlich die Stadt in der Zeit, die die höchste Dichte an dichtenden und schreibenden Frauen hatte in Frankreich. Mehr noch als Paris.
Warum wissen wir das nicht?
Weil sie nicht alle publiziert worden sind. Mhm. Panette Guillet ist eine Zeitgenossin von Louise Labé und hat ein paar Jahre vorher einen Gedichtband veröffentlicht und die meisten anderen Sachen sind unter der Hand als Manuskript kursiert. Es gibt ein paar Vorgänger von ihr, Marguerite Navarre, die Schwester des französischen Königs François Ier, hat eine Novellensammlung im Stil von Boccaccio, aber das ist auch der Hochadel gewesen. Das ist schon fast nicht mehr Frau, sondern das sind andere Bedingungen gewesen. Aber es gab eine Reihe von dichtenden Frauen, also hohe Dichte in, also es war nicht ganz außergewöhnlich, dass jemand wie das Phänomen Louise Labé dort hat entstehen können, in Italien sogar noch ein bisschen mehr. Was jetzt die Rolle oder die Stellung auch der Frau in dieser Zeit oder der dichtenden Frau in dieser Zeit betrifft, da muss man, glaube ich, sagen, dass die Querelle des Femmes, also die Frage, was eine weibliche Perspektive gegenüber einem männlichen auf die Frage der Liebe an Besonderheit zum Ausdruck bringt, thematisiert worden ist, auch unter dieser Gender-Perspektive, aber man muss vielleicht auch sehen, dass unsere heutige Sicht auf das Gender-Thema die Sicht darauf ein bisschen verfälscht, weil wir das als so eine grundlegende Unterscheidung sehen, während hier es eigentlich nur darum geht, wie sieht eine weibliche Autorin, wie sieht ein männlicher Autor oder ein weiblicher Akteur und ein männlicher Akteur im literarischen Feld ein Thema, über das an sich aber ein relativ qualifizierter Diskurs bestanden hat, nämlich die Liebe.
Das heißt, die Sichtweise ist ungefähr gleich von Männern und Frauen auf dieses Thema. Ungewöhnlich ist aber, dass sich eben Frauen literarisch, und zwar mit hoher Qualität, damit beschäftigen können und dürfen. Also das heißt, die Zeit haben und die Kenntnisse haben, um das zu tun. Weshalb ich frage, ist genau, Kerstin, ich wollte zu dir kommen, ist ja das Vorwort, das Louise Labé zu ihrem Werk selbst geschrieben hat, eine Art Widmung, Zueignung, die damals, glaube ich, Standard war, halt verblüffend modern ist und sagt, ja, das, was ihr könnt, ihr Männer, das können und das wollen wir auch.
Kerstin. Und das ist total ungewöhnlich. Also selbst wenn es diese Beispiele gab und vielleicht neben Louise Labé auch noch ein paar andere, auch in anderen Ländern übrigens, aber trotzdem finde ich, ist natürlich dieses allgemeine Klischee, und ich glaube, man kann davon ausgehen, dass das weit verbreitet war, das hat Martin Luther, der ja auch ihr Zeitgenosse war, formuliert, indem er zum Beispiel sagte, anders scheinet das Weib denn der Mann, wie es denn auch andere Gliedmaßen und einen schwächern Sinn und Verstand hat. Das jetzt nur mal aus der Sicht von Martin Luther, der ja dann auch nicht ganz unberühmt wurde. Und ich glaube, das ist mit ganz wichtig bei Louise Labé zu gucken, dass es außergewöhnlich war, dass sie eben als Frau diesen scharfen Verstand hat, dass sie dieses hohe Talent hatte, mit Witz und Humor zu formulieren. Und zwar nicht nur, weil sie es konnte, sondern weil sie eine Frau war. Das ist schon aufgefallen. Und Calvin, der sie Hure nannte, weil er es nicht verkraftet hat.
Wollte ja, ich gerade sagen, genau. Der Luther hat oben hingezielt in seiner Diffamierung. Calvin, Lyon wurde übrigens in dieser Zeit ungefähr auch von den calvinistischen Truppen oder erobert. Ja, Calvin hat ein Stockwerk tiefer gezielt und sie eine gewöhnliche Hure genannt. Ja, können wir vielleicht mal, Kerstin, aus dem Vorwort ein, zwei prononcierte Stellen, die Louise zu diesem Thema Männer, Frauen geschrieben hat.
Genau, es fängt ja schon damit an, in dem Widmungsbrief, wo sie sagt, da die Zeit gekommen ist, Mademoiselle, wo die strengen Gesetze der Männer die Frauen nicht länger daran hindern, sich der Gelehrsamkeit und den Künsten zu widmen, scheint es mir, dass diejenigen, die in solch günstigen Umständen leben, diese schickliche Freiheit, welche sich unser Geschlecht früher so sehr wünschte, zum Studium nutzen und den Männern das Unrecht vor Augen führen sollten, das sie uns zufügten, indem sie uns die Befriedigung und die Ehre vorenthielten, welche uns hieraus erwachsen konnten. Das ist jetzt, damit ist der Satz noch gar nicht zu Ende, aber da ist ja schon ganz viel davon drin. Und dann geht's weiter. Und wenn eine es so weit bringt, dass sie ihre Gedanken schriftlich niederlegen kann, möge sie dies mit Sorgfalt tun und nicht den Ruhm verachten, sondern sich lieber damit als mit Ketten, Ringen und aufwendigen Kleidern schmücken. Diese sind eigentlich nur durch den Gebrauch unser. Aber die Ehre, die uns die Wissenschaft einträgt, wird völlig unser sein und kann uns weder durch List der Diebe noch durch Gewalt der Feinde noch durch den Lauf der Zeit geraubt werden. Also das finde ich ja, ist wirklich hochmodern.
Ist es das oder ist es überinterpretiert, Ulrich Winter, ja, aus unserer heutigen Leidenschaft für gerechte Geschlechterverhältnisse vielleicht?
Genau, also ich glaube, das ist unerhört, was sie schreibt. Das klingt durch die Jahrhunderte bis heute durch. Der Hall, den hören wir heute noch und hören ihn gerne. Auch durch Schreiben der Frauen, die es in ihrer Folge gegeben hat, bis zu Simone de Beauvoir, aber auch Schreiben der Frauen, die es vor ihr gegeben hat. Also das halt durch die Weltgeschichte durch, solche Sätze. Die Zeit um 1600 oder 1550 war auch eine, wo das, was der französische Soziologe Pierre Bourdieu das literarische Feld nennt, im Entstehen begriffen war. Das heißt, Literatur wurde etwas Sichtbares, es entstand eine literarische Öffentlichkeit, eine literarische Sphäre, das war was komplett Neues. Petrarca hat vor allen Dingen dazu beigetragen, dass das verstehen konnte, also man konnte sich mit Literatur auseinandersetzen, aus seinem Eigenrecht heraus. Und ganz viele Elemente, die wir in diesem Text finden, tragen dazu bei, um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen, aus Louise Labé, dieser Person, die es historisch gegeben hat und die auch alles dafür mitgebracht hat, die körperlichen Vorzüge, die die Männer besingen, die geistigen Vorzüge, ihr Interesse, ihre Vielseitigkeit. Aber sie tragen dazu bei, dass das, was sie mitgebracht hat, sie auch zu einer Marke zu machen. Und sie selbst trägt dazu bei, sich selber zu einer Marke zu machen. Dazu gehört, dass sie sich an die Frauen wendet. Aus verlegerischer Sicht heißt es, und das können wir heute projizieren auf diese Zeit, es soll ein bestimmter Leserkreis angeworben werden, wenn sie sagt, Mesdames. Denn als sie sagt, jetzt ist endlich die Zeit gekommen, sie war noch nicht gekommen. Denn sie kommt gerade erst. Es stimmt eigentlich noch nicht, dass sie gekommen ist. Es ist ein Paradox. Sie sagt, es ist self-fulfilling prophecy, was sie jetzt gerade macht. Am Ende von diesem Gedichtzyklus, der zu Recht berühmt geworden ist, und das soll
die
alles...
Die 24 Sonette.
Genau, das soll sie auch nicht schmälern. Gibt es 24 Sonette von Männern geschrieben, die auf jedes einzelne antworten, Lobgedichte auf Louise Labé sind, bis heute nicht ins Deutsche übersetzt. Und auch sie tragen dazu bei, Louise Labé zur Sappho Lyons zu machen. Ihr werden Attribute zugeschrieben, ihre Lippen, Labé hat ein Wortspiel damit, werden bezeigt, und das wird zum Attribut von Louise Labé. Auch das Privilège du Roi, das ist die höchste Anerkennung, die offiziell ein Gedichtzyklus überhaupt bekommen kann, wird ihr gegeben. Also da wird auch eine Marke aufgebaut, die möglich geworden ist, weil es diese Person gab. Aber das muss man mit einkalkulieren.
Stichwort Gesamtwerk. Also sie hat ja mehr als diese 24 Sonette geschrieben, nämlich einen Diskurs in Form einer Debatte, und dann gibt es drei Elegien. Das ist das, was wir von ihr kennen, also diese drei Elemente. Vielleicht sollten wir das einfach mal vorstellen, auch was das ist und was da drin steht, also in den Elegien und in dieser Debatte, dass der umfangreichste Text ist. Ich weiß nicht, wie viele Seiten er im Original hat, 30 oder 50, je nach Drucktype.
Ja, sehr lang, ist ein Prosatext. Die Debatte Folie et Amour, also die Verrücktheit oder Torheit und die Liebe, die beide als allegorische Figuren auftreten, das ist nach dem Widmungsbrief, aus dem wir gerade was gehört haben, schon der Eingangstext. Und man kann sich sehr schön vorstellen, wie diese Position, die sie hier beschreibt, wie ist das Verhältnis von Verrücktheit und Liebe, ich sage gleich noch was dazu, wie man da in den Salons drüber diskutiert hat, dass sie das so ein bisschen resümiert auch. Aber es sind trotzdem ihre Gedanken natürlich.
Ist denn etwas Vergleichbares vorher von einer Frau publiziert worden? Kennen wir sowas von einer Frau?
Nein.
Auch in anderen Ländern?
Also meines Wissens nicht. Nein, und sie hat es erfunden.
Nicht von Frauen. Man
nicht
kennt
von Frauen.
Es ähnlich.
Ja, man kennt die
Frauen,
ja.
Also ein bisschen später dann zum Beispiel Shakespeare. Ich habe Sonette gefunden von Shakespeare, wo ich erst dachte, das ist, also als ich Louise Labé gelesen habe, dachte ich, Moment, das ist doch Shakespeare. Nein, ich habe es dann nochmal nachgeguckt. Das ist natürlich, Shakespeare ist ein bisschen paar Jahre später, also sie sind sich nicht begegnet, weil das gerade sozusagen sich überschneidet. Aber daran merkt man übrigens auch, wie formelhaft vielleicht, um es mal böse zu sagen, die Gedichte oder die Sonette von Louise Labé sind, weil Shakespeare sie zum Beispiel genauso wieder aufgreift. Das jetzt nur am Rande.
Ein ganzes Arsenal, einen ganzen Werkzeugkasten von Topoi, und nicht nur, also von daher würde ich lieber von Topoi reden als von abgekupfert, weil das hat zum Werkzeugkasten gehört, wenn ich Liebesonette schreiben musste, dass man da reingegriffen hat. Und die waren verbreitet von mindestens Sizilien bis Nordfrankreich, ja, oder England eben auch, oder?
Und wenn man sonst guckt, ich habe nämlich mal überlegt, was ist denn in Deutschland, also damals Ähnliches passiert, welche schreibenden Frauen hatten wir? Und viele sind es ja auch nicht, die wir da kennen. Und wie klingt das? Das klingt ja dann ganz anders. Das ist viel braver, viel frommer. Das ist damit gar nicht zu vergleichen. Nur mal so als kleines Schmankerl nebenbei. Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg, die eben auch zu einem kleinen Kreis humanistisch gebildeter Frauen gehörte, 1510 bis 1558, die hat unter anderem einen Lebensbericht geschrieben, wo es ständig nur darum geht, dass sie dem lieben Gott dankt, dass sie das, ihre Krankheit und ihre Ehe und dass sie alles überlebt hat. Und das ist sehr bescheiden, das klingt sehr weiblich. Es endet, also die, nach diesem sehr lange Lebensbericht, die letzte Strophe ist, hiemit so will ich enden, erzahlt mein Kreuz und Not, erhalt mich in deinen Händen, mein Herr Schöpfer und Gott, und so weiter, Amen, lass mich dankbar sein. Also das sind ganz andere Töne. Das ist eine Zeitgenossin von Louise Labé und auch eine gebildete Frau. Aber das zeigt nochmal, es gab Frauen, die auch veröffentlicht haben, aber es ist völlig ungewöhnlich, dass das jemand in dieser Offenheit, in dieser Frechheit tut.
Diese Frau, die du eben vorgestellt hast, diese Zeilen, die bleiben ja ganz in einem engen katholischen Kirchenfenster, Horizont, während, das fällt mir jetzt ein und auf, die Louise Labé zwar antike Götter herbeizitiert in den 24 Sonetten, aber da ist kein katholischer und auch kein kalvinistischer, der schon mal sowieso nicht, Gott in diesen Texten drin. Darf die das überhaupt? Nee, darf sie so weltlich sein?
Ich glaube, das darf sie nicht, oder? Weil sie zitiert ja auch eine Todsünde an der anderen und hat große Rachegedanken. Und da geht's um Mordlust und was weiß ich, was da alles formuliert wird. Also jede andere Dichterin hätte sich ja geschämt, weil sie dachte, sie trifft sofort der Blitz, ja, aus Strafe Gottes und so, dass man das sich überhaupt wagt. Also ich finde, das ist schon eine sehr deutliche Provokation.
Ja, es ist provokant. Natürlich, aber sie kommt eben auch aus dieser Salonkultur, die es eben in Deutschland nicht so gegeben hat. Es ist auch eine größere soziale Durchmischung in diesen Salons, die auch in den romanischen Ländern generell, die auch in Zentraleuropa ja so nicht gegeben war. Also das spielt auch eine Rolle. Man hat dort anders gesprochen. Man hat dort auch die Kunst der Konversation später, wie es dann später hieß, im 17. Jahrhundert gelernt und kann dann auch mit einfach besser parlieren über solche Themen. Das ist schon auch so. Das stimmt, ja.
War das deutsche Bürgertum dümmer? War es ärmer? War es ungebildeter? Warum hat das nicht diese Form des Wissens und der intellektuellen Diskurse und der humanistischen Renaissance-Aufklärung in dem Maße gepflegt, wie man das in Lyon und Paris und dann offenbar eben auch in Italien getan hat.
Ja, erstaunlich, weil eigentlich waren die Gegebenheiten da. Mhm. Wenn man denkt, dass zur gleichen Zeit Erasmus von Rotterdam hat das Lob der Torheit geschrieben, also wo auch die Torheit, die Folie drin vorkommt, die Luis Labea dann eben zitiert, Sebastian Brandt, das Narrenschiff. Der geistige Hintergrund, um sowas daraus zu entwickeln wie Luis Labea, wäre eigentlich da gewesen. Aber es ist nicht passiert. Ja. Oder nicht so in dem Maße.
Das ist, glaube ich, wirklich ein Spezifikum in vor allen Dingen in Frankreich, diese Salonkultur. Das ist etwas ganz Neues, dann später ja auch in andere Länder rübergeschwappt. Aber das ist wirklich eine Errungenschaft auch der Renaissance. Man hat einfach eine bestimmte Gesprächskultur verfeinert, wo es auch wirklich nicht nur um das Spiel ging, sondern es ging wirklich um die Frage, was ist denn das Wesen der Liebe? Was ist denn ein Mann und was ist denn eine Frau? So wie man sich die Frage damals gestellt hat. Da ging es schon auch ums Wissen wollen, um die Erkenntnis und um das Gespräch. Und es ging nicht darum, am Ende zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Das sieht man auch an vielen dieser Gedichte.
Das heißt, da wurden zum ersten Mal seit dem Mittelalter nicht die festgefügten Rollen unreflektiert weitergegeben, freiwillig oder zwangsweise, ist da jetzt egal, sondern zum ersten Mal wurden die in Frage gestellt und es entstand sozusagen ein offener Denkraum, in dem diskutiert werden konnte, Freiheit entstand, also was soll denn überhaupt ein Mann sein? Und was soll überhaupt eine Frau sein? Und was sollen sie machen? Und was sollen sie miteinander machen? Und warum passiert da so viel Unglück, wenn sie was miteinander machen in der Liebe? Ja. Ja? Wer ist daran schuld? Die Männer, die Frauen, die menschliche Natur, die Torheit, ja, die Verrücktheit oder die Liebe?
Mhm. Ja, und das ist das auch das Aufsehenerregende daran, wie sie das macht. Das sind ja auch, da geht es ja immer um eine Person und eine andere Person. Es geht ja nicht um das Soziale, was dahinter steckt bei diesen Liebesdiskursen. Später, wenn es dann ins 17. Jahrhundert geht, dann sind ja solche Fragen, was denn Liebe sei und wie sich die Geschlechter zueinander verhalten haben, haben auch immer diesen sozialen Echoraum, wie soll denn die Gesellschaft eigentlich funktionieren? Das ist die Zeit, als der Feudalismus dann aufkommt, wo das Liebesthema, wie es bei Niklas Luhmann mal heißt, zu einem gesellschaftlichen Kommunikationsmedium wird, um über Geselligkeit und Gesellschaftlichkeit nachzudenken. Das ist hier noch nicht so stark.
Ist denn diese Debatte über die Liebe und die Verrücktheit oder Torheit so, dass sie auch ein Mann hätte geschrieben haben können, oder hat sie einen spezifisch weiblich einmaligen, für die Zeit einmaligen frühen Blick?
Die Frage nach spezifischer Weiblichkeit beantworte ich sehr ungern, weil das eine Idee von Weiblichkeit voraussetzt.
Von heute ist,
die ich schlecht. Das ist eine Setzung, die ich nicht schlecht machen kann. Ich würde vielleicht eher so antworten.
Nein, ich meine, also ich als Frau würde mir wagen, eine Antwort darauf zu versuchen. Weil ich auch ganz erstaunt bin, als ich jetzt das wieder gelesen habe. Aber man findet das ja, die Gedanken auch sogar noch ein paar hundert Jahre früher, dass das bis heute offenbar ja urmenschliche Gefühle sind, die jetzt nicht nur Frauen fühlen, sondern Männer auch. Also es ist ja, sie bietet ja, wie du auch sagst, keine Lösungen an. Aber offenbar ist das Problem, es tritt ja immer wieder auf, egal in welcher Epoche wir uns befinden. Das finde ich ja ganz spannend, dass das so ganz nah dran ist am Gefühl. Aber ich glaube, ja, es hätte auch ein Mann schreiben können, denn einer hat es getan, nämlich Shakespeare. Wie gesagt, zig Jahre später in seinen Sonetten, die zum Teil identisch klingen, die mit den gleichen Formen spielen. Es gibt auch ein ganz berühmtes, das Sonett 20, wo nicht klar ist, was ist das überhaupt? Da geht es um eine, ja, das ist... Da weiß man nicht, geht es um einen Mann, geht es um eine Frau, geht es um beides. Man hat ihm aufgrund dieses Sonetts Homosexualität vorgeworfen, was aber, glaube ich, nicht zutrifft. Aber die Formen sind ganz ähnlich, woran man dann aber rückblickend wieder sieht, dass Louise Labé ihren Kanon sehr gut kannte, der Form, die man braucht, wenn man ein Liebessonett, ein leidendes schreiben will. Gerade wenn man guckt, dass zum Beispiel Shakespeare das später in England auch getan hat. Ganz, ganz ähnlich von der Form her.
Jetzt würde ich sie dann doch auch wieder als einen besonders luziden Zeitgenossen oder Zeitgenossin wahrnehmen in dem Fall. Ob Frau, Mann, weiß ich nicht. Aber dass sie auch schon in dem Widmungsbrief und auch hier so stark macht, die Beziehung zwischen der Liebe oder dem Amour fou. Sie erfindet den Amour fou in Wahrheit, den Breton dann nochmal im Surrealismus neu erfindet. Sie hat ihn erfunden. Die Beziehung von der Liebe zur Sprache. Wie hängen denn Liebe und Sprache zusammen? Das ist das eigentlich für mich, und so die Art, wie sie es tut, ist für mich das eigentlich Revolutionäre. Und das macht sie vielleicht auch als Frau, weil sie das Wort ergreift. Für sie ist Schreiben ein Wort ergreifen, als Frau. Aber dann hat sie eben diesen Blick auf die Sprache. Sie sieht die Sprache auf eine andere Weise. Das ist ein anderes Gebilde, die Sprache. Dass man über die Liebe spricht, über Liebe Gedichte schreibt, dass das auch das Zeichen der Liebe sei und darin eben auch dann die Folie eingehen müssen. Das sagen sie beide. Und der berühmte Satz, dass das Schreiben über die Liebe das zweitschönste nach der Liebe ist, äußert Apoll in diesem Debat. Und das finde ich wirklich bemerkenswert.
Ein Gedanke, den Jean-Paul Sartre übrigens im Idiot der Familie wieder aufgreift, glaube ich noch im ersten Drittel, wenn er darüber schreibt, wie Denken und Fühlen einander und Sprache, also und Fühlen einander bedingen. Das heißt, wer nicht ausdifferenziert reden und denken, sprechen kann, kann auch nicht ausdifferenziert fühlen und umgekehrt. Ja, dieses ein dialektisches Verhältnis zwischen beiden und dass sich beide im Wechselspiel erweitern, ausbauen, nicht nur ergänzen, sondern forcieren zu neuen, ungekannten Möglichkeiten.
Ja. Und dass sie aber auch Symptome wechselseitig voneinander sind. Und das geht sehr, also sehr ingeniöse Verbindungen in diesen Gedichten ein, wo ich auch ihre Originalität drin sehe. Und jetzt wurde gerade Sartre genannt, Roland Barthes, der ja ein bisschen später als Sartre war, schrieb mal, das, was die moderne Literatur auszeichnet, unter anderem wäre, dass die Dichter das Schreiben als ein intransitives Verb betrachten. Wenn man einen Dichter fragt, was er macht, dann sagt er, ich schreibe. Der wird nicht gefragt, worüber schreibst du, sondern ich schreibe. Und sie sagt, sie benutzt es genauso. Das ist das, was so modern ist. Sie schreibt über Ecrier. Und das Schreiben an sich nicht worüber, sondern das zu tun, das ist es. Und das klingt so nach, was so modern ist und wo man dann auch so bis ins 20. Jahrhundert kommt. Das halte ich wirklich für
also ein zum ersten Mal ist Schreiben zumindest als These auf Papier formuliert, ein Selbstverwirklichungsraum.
Ja.
Ja? Mhm. Das hat Petrarca noch nicht so gesagt oder Dante noch nicht so gesagt und die Troubadours auch nicht.
Und sie sagt hier auch in ihrem Widmungsbrief ganz deutlich, dass also sozusagen mit didaktischem Auftrag macht das, ihr könnt da was draus lernen. Denn dann verdoppelt sich unser Hochgefühl. Es geht darum, wenn man was Geschriebenes nochmal liest, dann verdoppelt sich das Hochgefühl, denn wir finden das vergangene Vergnügen wieder, das wir entweder dem Gegenstand verdankten, über den wir schrieben, oder den wissenschaftlichen Erkenntnissen, denen wir nachgingen. Und außerdem verschafft uns die Beurteilung unserer früheren Einsichten durch unsere späteren eine einzigartige Befriedigung. Und dann geht's weiter um diesen zweifachen Gewinn. Also der beim Schreiben erwächst, wenn man das nochmal liest, was man früher geschrieben hat. Also das erhöht ja noch den Wert dessen, was sie geschrieben hat, indem man es dann auch nochmal liest und noch was draus lernt und dann noch im Grunde neue Erkenntnisse gewinnen kann. Das ist ja völlig neu.
Genau, und an der Stelle sagt es, dieser zweifache Gewinn, der aus dem Schreiben erwächst, soll sich hierzu anregen. Und im Französischen heißt es auch wirklich, c'est du bien qui provient d'écrire. Einfach schreiben, sonst nichts.
Vielleicht 2 Minuten zu den Elegien, bevor wir wirklich dann zu ihrem wichtigsten und sicher wohl auch schönsten Werk wieder zurückkehren, zu den Sonetten. Diese Elegien sind jeweils so 2-3 Seiten lang, 3 Stück hat sie geschrieben. Ich lese sie, wenn ich die Sonette kenne, als eine Art Vorläufertexte der Sonette. Ganz viel, 10, 15, vielleicht 20 oder noch mehr Themen, Topoi, tauchen in den Elegien auf, die später auch in den Sonetten auftauchen. Was war das für eine Form? Ist die wichtig in ihrem Schaffen? Also ich sehe es eher als so eine Zwischenstufe, also eine Vorläuferarbeit für die Sonette. Oder ist es jetzt auch nur meine 2020 aktuelle Sichtweise?
Ja, Vorläuferform jetzt nicht in einem historischen Sinne, sondern in der Reihenfolge der Sammlung hier. Genau, also sie hat den ganzen Text, also das ganze Werk aufgebaut wie ein Gebäude. Man geht durch das Titelbild rein, kommt dann durch diese einzelnen Teile und die haben ein klingendes Wechselspiel dieser einzelnen Teile untereinander. Sie sind ganz eng miteinander verwoben. Es ist wirklich ein Gesamtkunstwerk, wo man keinen Teil an eine andere Stelle setzen könnte. Das ist auch im Detail nachgewiesen worden, müssen wir vielleicht jetzt nicht machen, aber die Elegien bereiten sie vor, sind wie eine Art Präambel für die Sonette. Die Themen werden angesprochen, aber eben stärker in diesem etwas narrativeren Ton, als die Sonette das machen. Die Sonette sind prägnanter, sie sind kürzer, da geht es mehr um diese wechselvollen Folgen und Ursachen der Liebe. Die Elegie ist eigentlich ein Liebesbrief.
Ist Prosa näher.
Ja, Prosa näher.
Wesentlich erzählerischer. Und die Sonette haben halt eine strenge Form. Und eben.
Ja, genau. Und fordern dadurch auch andere Inhalte durch die Form.
Warum ist das erste Sonett in Italienisch? Hat man das damals so gemacht, dass Sonette, die ja in Horden meistens auftreten, vornehm Sonettenkranz genannt, zumindest im Deutschen, in der deutschen Literaturgeschichte, dass man das erste Sonett in sozusagen der Ursprache als Urbild, weil das Urbild wäre in dem Fall Petrarca gewesen,
also,
gesetzt hat. Hat sie das, konnte sie? Ja, sie konnte Italienisch.
Der Bezug ist zu Petrarca. Sie nennt ihn nicht, aber bezeigt ihn sozusagen die Referenz, zeigt ihm Referenz dadurch als Ursprung dieser ganzen Debatten. Er ist auch der Bildspender sozusagen dessen, was sie hier macht und damit auch zu der ganzen weiteren Tradition Odysseus taucht auf, der sonst ja nicht mehr vorkommt.
Höchste Zeit, ein weiteres zu hören. Die Rilke-Fassung.
Die Rilke-Fassung, ja. Ich leb, ich sterb, ich brenn und ich ertrinke. Ich dulde Glut und bin doch wie im Eise. Mein Leben übertreibt die harte Weise und die verwöhnende und mischt das Linke mir mit dem Rechten, Tränen und Gelächter. Ganz im Vergnügen find ich Stellen Leides. Was ich besitz, geht hin und wird doch echter. Ich dörr in einem und ich grüne, beides. So nimmt der Gott mich her und hin. Und wenn, und manchmal mein, nun wird der Schmerz am größten, fühl ich mich plötzlich ganz gestillt und leicht. Und glaub ich dann, ein Dasein sei erreicht, reißt es mich nieder aus dem schon Erlösten in eine Trübsal, die ich wieder kenne. Das ist ja geradezu blasphemisch. Ja? Es reißt mich aus dem schon Erlösten und dann doch wieder nix.
Insofern nicht blasphemisch, wird deshalb nicht hingerichtet als Ketzerin, weil sie den griechischen Gott Amor meint. Ja. Mhm. Ich würde es schon ganz gerne nochmal in diesem Mittelfranzösisch hören, zumindest zwei Terzette oder ein Quartett.
Je vis, je meurs, je me brûle, mes noix. Je schaut estrem, an andurant, frais dure. La vie, m'est trop molle et trop dure. Je grands ennuis, entre malais de joie. Tout en un coup, je ris et je l'amouais. Et en plaisir, m'est grief, tourmente, j'endure. Mon bin s'en bat, et jamais elle dure. Tout en un coup, je sèche et je verdouais. Ainsi un mot, un constant mort m'amène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis quand je crois, ma joie être certaine, et être au haut de mon désir heure, il me remet en mon premier malheur.
Im Original ist Louise Labé in ihren Sonetten sehr viel einfacher, aber nicht trivialer. Sie ist nur schlichter als Rilke. Rilke übersetzt im Grunde genommen nicht die Sonette der Louise Labé, sondern Rilke schnappt sie sich und macht aus den 24 Sonette der Louise Labé 24 Sonette von Rainer Maria Rilke à la Louise Labé. Also das sind kühne Satzgebilde, die toll verschachtelt sind, die irrsinnige Zeilenbrüche machen, wo er also nicht nur mitten im Satz über ein ganzes Quartett springt oder zwischen zwei Quartetten springt, sondern sogar zwischen Adjektiv und zugehörigem Substantiv den Zeilenbruch setzt. Das heißt, er macht sozusagen große artifizielle Dichtkunst.
Das Sonett war ja damals eine Form, die gerade erst kodifiziert wurde. Also als sich Louise Labé dem Sonett gegenüber sah, war es der letzte Schrei.
In Frankreich.
In Frankreich. Und noch nicht auskodifiziert, nicht wie im 17. Jahrhundert. Es gab also auch da gewisse Regeln, an die man sich halten musste, damit man erkennen konnte, es ist ein Sonett, es gab nicht diese Freiheit, die Rilke hatte. Andererseits gab es Freiheiten, weil es noch nicht ausdifferenziert war. Was sie aber nicht macht, und da ist sie auch ganz eine Renaissance-Dichterin, sie macht nicht das, was Hugo Friedrich mal diese Hypertrophie der Form genannt hat, was man im Barock gemacht
also
hat.
Kunstturnen sozusagen.
Kunstturnen.
Literarisches Kunstturnen.
Ja, also aus der Form noch einmal ein Kunstwerk zu machen bei Banalität des Inhalts. Sie ist da ganz schlicht und schafft es, eine unaufdringliche Rhetorik zu inszenieren, die den Eindruck von Natürlichkeit erweckt und auch erfolgreich.
Vielleicht hören wir dieses achte Sonett in der Übersetzung von Monika Farnbach-Wachendorf, die dem Original sehr viel treuer ist als die Salto Mortalis von Rainer Maria Rilke.
Ich brenne und ertrinke, lebe und bin tot. Mir ist so heiß und ist so kalt zugleich. Mein Leben ist zu hart und auch zu weich. Und Freude mischt sich in die ärgste Not. Ich lache und ich wein mit einem Schlag. Und in der Lust ertrag ich bitteres Leid. Mein Wohl vergeht und widersteht der Zeit. Ich grüne und verdorr an einem Tag. So leitet mich der liebe Wankelmut. Und meine ich, mein Schmerz erwache neu, wird unversehens alles wieder gut. Doch glaube ich, die Freude sei mir treu, ich könne schweben im ersehnten Glück, fall in mein erstes Unglück ich zurück.
ganz anders als Rilke. Ja, man würde es nicht wiedererkennen, wenn man es nicht wüsste.
Ja, Rilke, wenn man Rilke hört, hört man einem Dichter auf der Bühne zu. Wenn man Louis Labbé hört, hat man das Gefühl, man sitzt ihr gegenüber und wäre ihr Vertrauter, sie redet zu mir.
Schöner Vergleich.
Als Leser.
Sehr, sehr schöner, sehr überzeugender Vergleich.
Rilke ist voll in dieser deutschen, christlichen, frommen Tradition drin. Das merkt man jetzt ganz klar. Ja.
Da wird der lateinische Amor und der lateinische Götterhimmel, der verflüchtigt sich gleichsam in der Rilke-Übertragung und instinktiv nehmen wir dann den christlichen Gott wahr beim Rilke, was aber vollkommen falsch ist, der ist überhaupt nicht gemeint.
Der ist nicht gemeint, aber ich finde es trotzdem, also wenn man es aus der heutigen Sicht dann sieht und nach einer Interpretation sucht, findet man da eigentlich genau den Punkt, dass dieses Provozierende und dieses Unerhörte von Louis Labbé und dass Rilke dann, also ich höre da so einen ganz leichten Richtung in Blasphemie, ist ja offenbar alles nichts wert. Ja, der Gott nimmt mich her und hin und es ist alles irgendwie trotzdem schlimm. Darauf ist ja offenbar nicht Verlass. Verlass ist nur auf mein eigenes Gefühl. Ich lebe, ich sterbe, ich brenne, ich ertrinke, ich habe gleichzeitig Glut und Eis. Kann ich alles nicht verstehen, aber das ist das Einzige, was ich fühle. Und das wirft uns wieder zurück, was wir vorhin schon gesagt haben. Sie ist so authentisch. Sie ist so ganz nah dran an den Gefühlen. Da ist nichts Gekünsteltes. Da geht es nicht um eine Figur zu erschaffen, obwohl sie es ja tut, aber die wirkt total lebendig und sehr, sehr real und ganz nah am Erleben des Lesers, Hörers, wer auch immer es dann ist.
Die Sonette sind also ein ja nicht mehr entwirrbares, Gott sei Dank, Konglomerat von Tradition, denn Schreiben war damals auch schon Literatur und ja, eigenständigem Denken und Fühlen. Was ist eigenständig Louise da drin? Was hat nur sie da drin, was andere zeitgenössische Autoren in ihren Sonetten nicht haben?
Also man findet für alles Vorbilder, fast. Aber ich würde trotzdem sagen, dass sie sich auf den Standpunkt der Muse stellt, die sonst nur angebetet und beschworen wird durch den männlichen Liebenden und der aus der verweigernden Geliebten seine Literatur bezieht, dass sie sich auf diesen Standpunkt stellt und die Muse zu sprechen bringt, die Folie auch zu sprechen bringt. Das hat es so nicht gegeben, dass sie dabei auch eine ganze Reihe von Topoi umdreht, ihnen eine neue Resonanzraum verschafft. Es geht ja bei Originalität nicht um Genie in dieser Zeit. Das darf man auch nicht vergessen. Wenn wir von Originalität hier sprechen, dann ist es eine Originalität, die auf besondere Weise mit einem Formenbestand arbeitet. Das wäre für mich die Originalität. Wirklich, es ist ein weiblicher Petrarchismus, wie es auch postuliert worden ist, kann man so nennen, aber dann ordnet man sie wieder in eine Richtung ein, die von den Männern besetzt ist. Es ist ja auch vorgeworfen worden in einer Rezension zu diesem Band hier, ja, sie war eine Feministin und war ganz modern, aber auch sie ist nicht so weit gegangen, den Körper des Geliebten zu besingen. Der Mann besingt den Körper der geliebten Frau, aber jetzt singt die Frau aber nicht den Körper des Geliebten. Der Geliebte ist immer noch ein Schemen. Aber das stimmt nicht.
Aber sie ist natürlich schon sehr weit gegangen, dieses Sonett 18 über das Küssen, die schon bei diesem Nachnamen Labbé labiale Orgie innerhalb dieses Sonettenkranzes ihrer 24 Sonette. Es gibt ja eine ganz alte Tradition des Küssens. Bei Salomon heißt es, von deinen Lippen, Liebste, tropft Honig. Platon, ja, in seiner Theorie ist ja überzeugt davon, dass sich im Kuss die Seelen von zwei Leuten mischen und verbinden. Catull in seinem fünften Gedicht schreibt, gib mir 1000 Küsse, dann noch 100, nochmals 1000 und ein zweites 100. Und Louise schreibt,
küss mich noch einmal, küss mich wieder, küsse mich ohne Ende. Diesen will ich schmecken, in dem will ich an deiner Glut erschrecken. Und 4 für 1 will ich, Überflüsse will ich dir wiedergeben. Warte, 10, noch glühendere. Bist du nun zufrieden? Oh, dass wir also kaum mehr unterschieden, glückströmend ineinander übergehen. In jedem wird das Leben doppelt sein. Im Freunde und in sich ist einem jeden jetzt Raum bereitet. Lass mich Unsinn reden. Ich halt mich ja so mühsam in mir ein und lebe nur und komme nur zu Freude, wenn ich aus mir ausbrechend mich vergeude.
Schlusswort.
Schlusswort.
Keins mehr.
Doch. Das wurde ja kurz schon angesprochen, Labé und Labère, die im Lateinischen, das war natürlich ein Wortspiel, das man mit Louise Labé damals gemacht hat. Sie schreibt auch hier über sich selbst ein bisschen mit den Lippen. Die Lippen sind die, die küssen, aber auch die, die sprechen. Das Sprechen und die Liebe kommt in den Lippen. Es verbindet den Neoplatonismus als Vereinigung, als geistige und körperliche Vereinigung, aber eben auch im hedonistischen Sinne. Denn in dem Baiser steckt ja auch eine sexuelle Anspielung drin, bis ins heutige Französisch hinein. Schon damals, wenn man den Wörterbüchern glauben darf, steckt das drin. Und das heißt, hier schafft sie wieder etwas, was sie schon mehrfach, was auch schon mehrfach gesehen haben. Sie bringt etwas mit äußerster Intensität zum Ausdruck, was aber noch gar nicht vollzogen ist. Sie will diesen Kuss. Sie gibt ihn gerade nicht. Sie will ihn erst. Das heißt, diese Intensität, die die Liebe im Kuss erwirkt, ist eine, die sich nie auflösen wird, weil sie erst in der Zukunft liegt. Es ist nicht das, die Lust, die vergeht. Es ist die, die immer bleibt, weil sie noch gar nicht stattgefunden hat.
Très Lacanche ist da unsere Louise Labé. Le désir est toujours le désir de notre désir. Kerstin, der Frau gehört das Schlusswort sowieso.
Ja, es ist eine große Entdeckung. Ich kann sie nur jedem nahelegen, weil ich absolut fasziniert davon bin, wie häutig diese Gefühle sind. Aber ich glaube, das ist nicht nur bei Frauen, sondern wie vorhin schon gesagt, auch bei Männern so. Und ich finde beide Übersetzungen übrigens grandios. Ich habe diese modernere Übersetzung auch mit, lese ich mit großem Interesse. Aber ich finde, Rilke an sich ist auch nochmal eine Entdeckung, weil ich wüsste gerne, wie sehr er sich mit Labé beschäftigt hat, damit er sie so nachdichten kann, jetzt mal platt gesagt. Ich finde, er hat das Wesen dieser Gedichte, auch wenn er sich manche formalen Freiheiten erlaubt hat, extrem gut erfasst. Und es ist ein großer Genuss, in welcher Form auch immer man es liest.
Das war Folge 4 im Literaturpodcast von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Louise Labé, die schöne Seilerin aus Lyon, eine frühe feministische Dichterin, die wieder und wieder entdeckt werden darf, soll und muss. Über ihr Leben und ihre Literatur sprachen und lasen die SWR-Redakteurin Kerstin Bachtler und der Romanist Professor Ulrich Winter und Theo Schneider.